Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich bin gebeten worden, heute Morgen etwas zu sagen zu dem Thema, gibt es wirklich Widersprüche in der Bibel? Ich habe dazu ein Skript abgegeben, aber es reicht nicht für jeden. Es wäre schön, wenn jemand, der eins hat, das teilt mit dem Nachbarn. Und man kann dann diese Blätter im Nachhinein so oft kopieren, wie man will. Wir beginnen in einem ersten Teil mit der Frage, was sagt die Bibel zu Inspiration und Unfehlbarkeit der Bibel? Dazu lese ich aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Das ist die sogenannte klassische Inspirationsstelle. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der Begriff, die Schrift, war im Judentum ein fester Ausdruck, um die heiligen, von Gott gegebenen Schriften zu bezeichnen. Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, bezieht sich dieser Ausdruck alle Schrift nur auf das Alte Testament oder auch auf das Neue? Ich lese ab Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von welchen Personen du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben. In Vers 15 wird auf die heiligen Schriften verwiesen, die Timotheus von Kindesbeinen an kannte. Er kam aus einer jüdischen Familie, seine Mutter und Großmutter waren Juden. Das Wort Kind, griechisch Brephos, heißt sogar Säugling. Von Säuglingsalter an wurde ihm aus der Heiligen Schrift erzählt. In dieser Kultur hat man ja öfters gestillt bis 4 Jahre. Ja. Also man hat ihm von Kindsbein an aus der Heiligen Schrift erzählt. Das ist das Alte Testament. Aber der Apostel Paulus als Autor von 14 der 27 Bücher des Neuen Testamentes sagt, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem, das Griechische meint in der Mehrzahl, von welchen Personen du gelernt hast. Nun, das sind die neutestamentlichen Offenbarungen. In 1. Timotheus 5 zum Beispiel zitiert Paulus bereits das Lukas-Evangelium als die Heilige Schrift, auf der gleichen Stufe wie das 5. Buch Mose, die Tora. Ich gebe nur die Stelle an, 1. Timotheus 5, Vers 18. Die Schrift sagt, dann kommt ein Zitat aus der Tora, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist Lukas 10, Vers 7. Nun, da du weißt, von welchen Personen du gelernt hast, das ist die neutestamentliche Offenbarung, von Kind auf die Heiligen Schriften, das Alte Testament, und in Vers 16 wird das zusammengefasst, alle Schrift meint das Alte Testament und die neutestamentlichen Schriften sind von Gott eingegeben. Der Ausdruck von Gott eingegeben, griechisch Theopneustos, heißt wörtlich Gott gehaucht. Wenn wir sprechen, brauchen wir ja unseren Luftkanal. Sonst geht es ja nichts. Also das Hauchen ist die Basis, wie wir überhaupt kommunizieren können. Wenn es hier heißt, alle Schrift ist von Gott gehaucht, dann heißt es, die Heilige Schrift ist Gottes direkte Rede an uns. Es heißt hier nicht, Die Schreiber der Bibel waren inspiriert von Gott. Das steht in 2. Petrus 1, Vers 21. Aber diese Stelle geht darüber hinaus. Man könnte ja sonst denken, die Schreiber der Bibel waren zwar inspiriert, aber sie haben das vermischt, auch mit eigenen Ideen und Irrtümern. Aber hier wird gesagt, das Produkt, nämlich das Geschriebene selbst, ist Gottes direkte Rede, ist Gott gehaucht. Dies bedeutet, die Bibel kann man nicht bezeichnen als ein Schriftstück, das Gottes Wort enthält, sondern die Bibel ist Gottes Wort. Ein riesiger Unterschied. In Psalm 19, Vers 7 wird von der schriftlichen Offenbarung Gottes gesagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Und im folgenden Vers, die Vorschriften des Herrn sind richtig und noch im Vers davor, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es gibt Leute, die sagen, diese Begriffe wie Unfehlbarkeit, das seien eigentlich gar nicht biblische Ausdrücke, das sind Begriffe, die kommen aus der abendländischen Philosophie. In der Bibel steht hier, dass die Bibel vollkommen ist, zuverlässig, richtig. Das sind sachlich Ausdrücke, die entsprechen eben dem Begriff der Unfehlbarkeit der Bibel. Psalm 12, Vers 7 vergleicht die Bibel mit Silber. Die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber, das geläutert in dem Schmelztiegel zur Erde fließt, siebenmal gereinigt. Also von jeglicher Schlacke frei. Die Bibel ist Gottes Wort. Das ist ihr Selbstzeugnis. Für jemanden, der nicht glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist das kein Beweis. Aber es geht darum, deutlich zu machen, manche meinen, die Bibel behauptet auch gar nicht, will auch gar nicht mehr sein. Aber wir sehen nun, das Selbstzeugnis der Bibel ist, die Bibel ist Gottes Wort, 100%. Natürlich, diese Vollkommenheit bezieht sich natürlich nur auf den Grundtext, der in Hebräisch für das Alte Testament, Aramäisch für die 10 Kapitel im Alten Testament und Griechisch, das Neue Testament. Das bezieht sich nicht auf Abschriften, bei denen Menschen normale Abschreibefehler gemacht haben. Es bezieht sich auch nicht auf Übersetzungen, denn Übersetzungen sind immer der Versuch, so nahe wie möglich eben das Original rüberzubringen in einer anderen Sprache. Es bezieht sich auch nicht auf Auslegungen, denn auch die können irren. Das Selbstzeugnis der Bibel bezieht sich auf die Urschriften. Nun, wie können wir im 21. Jahrhundert nachvollziehen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Das führt uns zum zweiten Kapitel. Prophetie, Gottes Siegel auf die Bibel. In dem Prophetenbuch Hesekiel findet sich 77 Mal der Refrain in Variationen und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. So in Kapitel 5, 13, 6, 7, 10, 13, 14 und so weiter und so fort. Und zwar wird dieser Refrain immer wieder gebraucht, nachdem Gott etwas voraussagt. Und wenn es sich dann ereignen wird, so gilt, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Daraus schließen wir, dass erfüllte biblische Prophetie ein ganz ausgeprägtes Mittel ist, um Gott, den Gott der Bibel, als den wahren Gott zu erkennen. Das hat auch seine gute Bedeutung, denn Gott, der Gott der Bibel, wird an die 7000 Mal genannt im Alten Testament Yahweh. Yahweh heißt der Seiende, der Unwandelbare, der Ewige. Das heißt, der Gott, der nicht Teil des Universums ist, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Und daher kann er die Zukunft absolut perfekt voraussagen. Gerade darin können wir erkennen, dass er der Ewige ist. Und gerade dadurch können wir erkennen, dass der Ewige durch dieses alte Buch, die Bibel, zu uns spricht. Das unterscheidet sich auch deutlich von der Esoterik. Es hat ja vor kurzem eine Untersuchung gegeben über all die astrologischen und esoterischen Voraussagen im vergangenen Jahr. Und das ist wirklich eine Katastrophe. In Größenordnung 1% der Aussagen hat sich realisiert. Und dann kommen wir dazu, die Arbeitsweise ist ja die, wie ich gestern gesagt habe, wie ein texanischer Cowboy, der schießt auf die Stalltüre und dann malt er Kreise rundherum. Aber die biblische Prophetie unterscheidet sich ganz grundsätzlich davon, und das werde ich noch beispielhaft zeigen. Dies macht eben deutlich, dass auch die Geister in der Esoterik, die sind nicht Gott, sie sind auch Zeit und Raum unterworfen. In Daniel 10 entschuldigt sich ein Engel, dass er 3 Wochen Verspätung hatte. Da war offensichtlich Raum und Zeit unterworfen, obwohl er ein Geistwesen ist. Nur der Herr, nur Gott steht über Raum und Zeit, und darum kann nur er perfekt die Zukunft voraussagen. Das Gesetz Mose, 5. Mose 18, hat auch vorgeschrieben, wenn ein Prophet Gottes sich irrt in seiner Aussage, ist er todeswürdig. Das zeigt, was das Niveau ist, 100%ige Treffsicherheit. Sonst ist es kein echter Prophet. Also da können die Esoteriker, ja, die können sich das Leben retten, wenn sie fliehen. Bei diesem Standard. 77 Mal, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. In Jesaja 41 sagt der Herr, mein Name ist Yahweh, 42,8, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Yahweh, der Ewige, das ist sein Name, und diese Ehre, über Raum und Zeit zu stehen, das zukünftige perfekt vorauszusagen, das gibt er niemandem ab. Und darum heißt der nächste Vers, das Frühere, siehe, es ist eingetroffen. Und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Und nun diese Treffsicherheit der Prophetie, wie wir das in der Bibel finden, findet sich in keiner anderen Religion. Und so haben wir objektive Kriterien, um den ewigen Gott zu erkennen. Zum Beispiel gibt es über 300 erfüllte Prophezeiungen im Alten Testament auf den Messias, den kommenden Erlöser hin, die sich nachweislich in Jesus Christus erfüllt haben. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, Der verheißene Erlöser, Zürich 1994. Kann man das nachsehen? Solche Prophezeiungen. Dann gibt es allein im Buch Daniel etwa 200 erfüllte Prophezeiungen über Weltgeschichte, die sich nachweislich erfüllt haben. In einem Prophetenbuch. 200 erfüllte Prophezeiungen. Ich habe das dargelegt in meinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Und zwar habe ich dort auch dargelegt, wieso man beweisen kann, dass das Buch Daniel vorher geschrieben worden ist. Und die Prophetie hat sich nachweislich nachher erfüllt. Ich gebe auch da die Geschichtsliteratur an, wo man das selber nachvollziehen kann. Nun, ein Beispiel von messianischer Prophetie auf den kommenden Erlöser. Ich habe auf dem Blatt aufgeführt Daniel 9, 25 bis 27, und zwar in einer ganz wörtlichen Übersetzung. Das ist hier sehr, sehr wichtig. Präzision ist wichtig. Wir wollen ja so nahe wie möglich an den Urtext herankommen. Es gibt nämlich manche Übersetzungen, die haben hier sogar die Interpunktion falsch gesetzt und damit den ganzen Sinn des Textes entstellt. Also, schauen wir auf das Blatt, das jeder hat oder das der Nachbar hat. So wisse denn und verstehe. Daniel 9, 25. Das wollen wir jetzt auch wissen und auch verstehen. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Wir haben klar 2 Zeitpunkte. Von dem Moment an, da ein Erlass ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis dass der Messias kommt, und zwar als Fürst, dazwischen gibt es eine Zeitperiode von 7 und 62, will sagen 69 Jahrwochen. Nun, weiter auf dem Blatt habe ich zusammengestellt, es gab einen Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems nach der babylonischen Gefangenschaft im Monat Nissan, bei uns ist das März, April, 445 vor Christus. Das ist beschrieben im Buch Nehemia Kapitel 2. Nun, falls Jesus von Nazareth wirklich der Messias ist, wann trat er als Fürst auf? Das war nur einmal der Fall, nämlich am Palmsonntag, als er triumphal auf dem Esel nach Jerusalem von der Volksmenge als Messiaskönig gefeiert einritt. Beschrieben in Johannes 12 im Neuen Testament. Das war im Passamonat Nissan, also wieder März, April. Und war im Jahr 32 nach Christus. Wieso weiß ich das so genau? Nun, Lukas, der Historiker Lukas, schreibt in Lukas 3, Vers 1, im 15. Jahr des Kaisers Tiberius, da hat Jesus Christus seinen öffentlichen Predigtdienst begonnen. Sie nehmen zu Hause ein Lexikon zur Hand und da sehen Sie, Tiberius hat begonnen zu regieren ab 14 nach Christus. Also 14 plus 15 gibt 29. In Lukas 3, 13, 6 bis 9 finden Sie das Gleichnis vom Feigenbaum, wo der Herr Jesus wörtlich über die 3 Jahre spricht, seines öffentlichen Dienstes, während der er in Israel Frucht für Gott gesucht hat. Nun, 29 plus 3 gibt 32 nach Christus. Jetzt haben wir die beiden Daten etabliert. März, April 445 vor Christus, März, April 32 nach Christus. Dazwischen liegen 69 Jahrwochen. Das braucht ein paar Erklärungen. Eine Woche ist uns klar, ist eine Periode von 7 Tagen. Eine Jahrwoche, das ist eine jüdische Recheneinheit von 7 Jahren. Wobei zu sagen ist, die prophetischen Jahre der Bibel sind Jahre mit 360 Tagen. Man sagt dem, das sind lunisolare Jahre. Also eine Mischung zwischen Mond und Sonnenjahr. Das Mondjahr geht 354 Tage, das Sonnenjahr ungefähr 365, Mitte 360. Können Sie nachlesen in Offenbarung 11, dort werden 3,5 Jahre mit 1260 Tagen gleichgesetzt. Taschenrechner, 1260 geteilt durch 3,5 gibt 360. So, haben wir es. Ist also ein bisschen schnell vielleicht und kompliziert, aber dafür sind die Blätter da, dass man das zu Hause nachprüfen kann. Nun, rechnen wir diese 69 Jahrwochen um. 69 mal 7 mal 360 Tage gibt 173.880 Tage. Diese Zeitspanne passt exakt hinein in die Periode von März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus. Es ist sogar so, Palmsonntag kann man umrechnen, astronomisch, im Jahr 32 kommt man auf den 6. April. Wenn man vom 6. April 32 nach Christus zurückrechnet, unter Berücksichtigung all der Verschiebungen des Kalenders zum Sonnenjahr und so weiter, kommt man auf den 1. Nissan, 445 vor Christus. Das war damals der 14. März. Also man kann es wirklich genau hineinsetzen. Der Erste, der das so wunderbar exakt nachvollzogen hat, diese Berechnung, das kannte man natürlich schon früher, aber so exakt auf den Tag berechnet, hat das zum ersten Mal Sir Robert Anderson. Das war ein gläubiger Mann im 19. Jahrhundert und er war Chef von Scotland Yard. Das ist der richtige Mann, ja. Er hat das veröffentlicht in seinem Buch The Coming Prince. Sir Robert Anderson, The Coming Prince. Können Sie dort nachlesen. Ich habe das alles zusammengefasst und so didaktisch dargestellt in meinem Buch Jerusalem, Hindernis für den Weltfrieden, Seite 34 und folgende. Jetzt gehen wir noch weiter und da können wir zeigen, wie Daniels Prophezeiungen noch weiter im Detail genau sich erfüllt haben. 25b. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar im Drangsal der Zeiten. Tatsächlich, als man Jerusalem wieder aufbaute nach diesem Erlass, war das eine schwere Zeit für Israel. Dauernd war Israel bedroht. Diese Zeit bezieht sich auf die ersten 7 Jahrwochen, 49 Jahre. Und dann kamen die 62 dazu und die Prophetie geht nun weiter. Und nach den 62 Wochen oder Jahrwochen wird der Messias ausgerottet werden und nichts haben. Es wird nicht gesagt, wie viel später. Einfach nach den 7 und dann 62 Jahrwochen. Rückblickend können wir sagen, tatsächlich 5 Tage nach Palmsonntag war Karfreitag. Und da wurde der Messias, König Jesus, durch Kreuzigung ermordet. Und er hat kein Reich aufgerichtet. Er wird nichts haben. Vor kurzer Zeit musste ich 2 Juden erklären, was ihre Frauen glauben, und zwar aus jüdischer Perspektive. Und dann ist da wieder mal deutlich herausgekommen, eines der größten Probleme, das orthodoxe Juden haben können mit Jesus Christus, ist dieses. Wenn er der Messias gewesen ist, warum hat es keinen Frieden gegeben seit 2000 Jahren? Und dann habe ich ihnen erklärt, schaut, in Daniel ist der Messias vorausgesagt. Die Zeiten sind hier dargelegt und da heißt es, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Kein Friedensreich. Hätte es Frieden gegeben seit 2000 Jahren, dann wäre Jesus nicht der Messias gewesen. Das Ganze dreht sich auf den Kopf. Es durfte keinen Frieden geben, denn der Messias sollte ermordet werden und kein Friedensreich haben. Und die Prophetie geht weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Es wird nicht gesagt, wie viel später, einfach in der Folge. Und tatsächlich, 38 Jahre nach der Kreuzigung, im Jahr 70, kam die römische Armee, die Armee des Weltreiches, zog einen Drittel der Legionen in Israel zusammen und schließlich wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, der Tempel verwüstet. Und so war ganz klar, der Messias musste kommen am Ende der zweiten Tempelperiode. Und wir können jedes Wort nachvollziehen und sagen, jawohl, es hat sich erfüllt. Und es gibt auch keine Kritiker, keine liberalen Kritiker, die etwa behaupten würden, ja, das Buch Daniel ist wahrscheinlich nach der Kreuzigung oder nach dem Jahr 70 geschrieben worden. Wir haben ja Daniel-Fragmente in Qumran aus früherer Zeit, bis aus vorchristlicher Zeit. Geht nicht. Es war vorher geschrieben, hat sich wörtlich erfüllt. Prophetie, Gottes Siegel auf die Bibel. Jetzt haben wir da mal ein paar wenige Prophezeiungen von diesen 300 auf den Messias angeschaut. Jetzt werde ich im dritten Kapitel ganz persönlich. Warum vertraue ich der Bibel? Ich kann bezeugen, ich habe durch die erfüllte Prophetie klar erkannt, dass Jesus der Messias ist. Das hat mich mit 14 Jahren, ich habe das gestern schon erklärt, als ich das Buch von John Meldau, der Messias in beiden Testamenten, das Buch eines amerikanischen Juden gelesen hatte, das hat mich so tief überwältigt, betroffen und gestärkt. Jesus ist der Messias. Nun folgt nächstes. Als nächstes. Jesus Christus anerkannte das gesamte Alte Testament als Gottes Wort. So zu lesen Matthäus 5, 17 und Lukas 24, 25 bis 27. Da wird sogar erwähnt, alle Teile des Alten Testamentes, das Gesetz und die Propheten und die Schriften. Also wenn Jesus Christus, der der Messias ist, die Prophetie, die erfüllte, führt mich zum Messias und der Messias führt mich hin zum ganzen Alten Testament. Und so kann ich aufgrund seines Zeugnisses dem ganzen Alten Testament Vertrauen schenken. Jesus Christus, dritter Punkt, gab den Aposteln seine Autorität und kündigte die Inspiration des Neuen Testamentes an. In Matthäus 10 gab der Herr Jesus den Aposteln seine Autorität und erklärte ihnen, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. In Johannes 14, 26 hat er angekündigt, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Das hat zur Abfassung der Evangelien, die Worte Jesu, geführt. In Johannes 15, 26 sagt er, der Heilige Geist wird von mir Zeugnis ablegen. Und dies hat sich in der Apostelgeschichte niedergeschlagen, wo wir das Zeugnis über Jesus in den drei ersten Jahrzehnten der Weltmission dokumentiert finden. In 16, 12 bis 13 sagt der Herr Jesus, der Geist der Wahrheit wird kommen und er wird euch in alle Wahrheit führen. Und das hat sich niedergeschlagen in den 21 Briefen des Neuen Testaments. Und schließlich sagt er dort in Johannes 16, 12, 13, und das Kommende wird er euch verkündigen. Und dies hat sich insbesondere in der Offenbarung, dem letzten Buch des Neuen Testaments, niedergeschlagen. So haben wir übrigens drei Teile für das Alte Testament. In Lukas 24, auch Vers 44 und 45 bezeugt, dass das Gesetz, die Propheten, die Schriften, die man auch nannte die Psalmen, weil die Psalmen an erster Stelle stehen bei diesem dritten Teil, drei Teile, dann das Neue Testament, die Erinnerung, die Evangelien, das Zeugnis, die Apostelgeschichte, die Wahrheit, die 21 Briefe, das Kommende, die Offenbarung, das gibt vier Teile, 3 plus 4 gibt 7 und 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. So ist das Wort abgeschlossen und in dem letzten Buch steht am Schluss, wer nun zu diesen Dingen etwas hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Nun, Jesus Christus führt mich hin zum Alten Testament, er führt mich hin zum Neuen Testament. Um ein Bibelbuch im Neuen Testament als kanonisch, als Schrift anzuerkennen, hat die alte Kirche immer darauf geschaut. Das Buch musste geschrieben worden sein von einem Apostel, von den Zwölfen oder von Paulus. Oder von einem neutestamentlichen Propheten, der von einem Apostel anerkannt war. Und es gibt im Neuen Testament nur solche Bücher. Alle anderen, die vielen Fälschungen, die es gegeben hatte, wurden alle samt und sonders aufgedeckt und verworfen. Das ist schon eindrücklich. Nun, das entspricht der Lehre in Epheser 2, Vers 20. Die Kirche ist aufgebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten. Darum konnten nur solche Schriften anerkannt werden, die apostolisch-prophetisch waren. Nun, ich vertraue der Aussage des Messias, der bestätigt ist durch die erfüllte Prophetie, voll und ganz. Im Sinn von 2. Timotheus 1, Vers 12, wo Paulus sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ins Dunkle. Springen wir mal rein. Vielleicht könnte es am Schluss dann doch wahr sein. Sondern Paulus sagt, ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Wenn ich eine Matterhornbesteigung machen möchte, dann gehe ich nicht mit irgendjemandem rauf. Sondern muss es wirklich ein Bergmann sein, von dem man ganz, der genau ausgewiesen ist, ich weiß, dem kann ich vertrauen, wenn mir sagt, was ich tun und was ich nicht tun soll. Nicht blindlings Vertrauen, sondern begründetes Vertrauen. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und persönlich kann bezeugen, in 33 Jahren Glaubensleben habe ich erfahren, wie eine Schwierigkeit beim Bibellesen nach der anderen gelöst werden konnte. Aber es brauchte manchmal Geduld, um zu warten. Nun möchte ich unter viertens ein paar ganz abstrakte Prinzipien aufzeigen, wie man Probleme, die aufkommen beim Bibellesen, lösen und angehen soll. Erstens, wir brauchen eine Haltung der Demut. Eigentlich ist das gar nicht so schwierig. Ich bin als Mensch sehr limitiert, begrenzt. Bezüglich Erfahrung, Wissen, Bildung, Wahrnehmung, Gesichtskreis, Logik und so weiter. Ich will ein Beispiel sagen. Als ich ganz klein war, gingen wir als Familie oft spazieren entlang der Limmat. Und da gab es Schwäne. Und ich habe immer weiße Schwäne gesehen. Nie etwas anderes. Also bei den ganz Kleinen, die sind ein bisschen anders, aber die Großen, die waren immer weiß. Nun ist es verständlich, dass ich dann als Kind zur Überzeugung kommen konnte, hätte kommen können, Schwäne sind immer weiß. Aber ich war noch nie in Australien und dort gibt es schwarze Schwäne. Aber aufgrund des eingeschränkten Gesichtskreises kann man schnell zu einer falschen Schlussfolgerung kommen, wenn man eben nur die Limmat kennt. Und nur die kleine Schweiz kennt, es gibt nur weiß, alle Schwäne sind weiß. Und da liegen manche Probleme. Ich werde das nachher mit Beispielen illustrieren. Das wird zum Teil lustig. Zweitens, was sagt der hebräische, aramäische und griechische Grundtext? Wenn es ein Problem gibt beim Lesen, dann ist es uns klar, nicht die Übersetzung ist die letzte Instanz. Es gibt aber sehr gute Übersetzungen im Deutschen. Zum Beispiel die Elberfelder-Übersetzung, die Schlachter-Übersetzung. Es gibt gute Übersetzungen. Aber letztlich gilt der Grundtext. Und es gibt immer Leute, die haben diese Sprachen mal gelernt. Und dann kann man diese auch fragen. Drittens, man muss Folgendes beachten. Exakte Berücksichtigung der Wortbedeutungen, der Grammatik, des Sprachgebrauchs. Man muss sich fragen, ist der Text Poesie, also ein Gedicht, oder ist es eine Prosa-Erzählung, eine Erzählung, die eben kein Gedicht ist? Handelt es sich um Apokalyptik? Das sind so symbolische Visionsbeschreibungen, zum Beispiel ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern, ja, und so weiter. Das ist aber immer symbolisch gemeint. Prinzipiell muss man fragen, geht es im Zusammenhang um symbolische Darstellungen oder handelt es sich um Geschichtsschreibung und so weiter und so fort. Viertens, ist auch zu berücksichtigen Sitten, Gebräuche, alte Gesetze, Hintergründe und so weiter. Fünftens, Berücksichtigung der gesamten biblischen Heilsgeschichte. Es ist also wichtig, dass man sich bemüht, mit der Zeit eine Kenntnis zu bekommen der großen Bögen, der umfassenden Zusammenhänge und auch der Offenbarungsentwicklung innerhalb der Bibel. Man muss auch unterscheiden, unterschiedliche Zeitalter, Heilszeitalter, zum Beispiel das Zeitalter der Unschuld im Paradies ganz am Anfang. Das war völlig anders als zum Beispiel später die Zeit, wo Israel unter das Gesetz vom Sinai kam. Da galten plötzlich ganz besondere Bestimmungen. Es ist auch wieder anders, die Zeit des Gesetzes, die zu vergleichen mit der Zeit der Gnade, seit Jesus Christus gekommen ist. Und das ist nochmals etwas anderes, wenn es geht um die Zukunft, das tausendjährige Friedensreich, wenn Jesus Christus Gerechtigkeit und Frieden bringt in diese Welt. Also diese Dinge muss man unterscheiden. So, das war jetzt sehr schwierig, weil es abstrakt war. Und jetzt machen wir Beispiele. Und Sie sehen auf dem Blatt, ich habe jetzt immer zu diesen Anweisungspunkten habe ich Bezüge gemacht, an welcher Stelle kommt welches Problem auf und welche Problemlösung. Frage: Wann wurde Jesus Christus gekreuzigt? In Markus 15, 25 steht um die dritte Stunde. Da wurde er gekreuzigt. Aber in Johannes 19, Vers 14 steht, dass er um die sechste Stunde noch vor Pilatus war, also noch nicht gekreuzigt war. Das ist doch ein Problem. Ja gut, jetzt könnte man sagen, ja, aber steht das im Grundtext auch so? Den Grundtext auf. Ja, steht auch so. Und dann ist die Frage, aber es gibt ja 5400 griechische Handschriften, die man heute zusammengebracht hat. Unerhört. Von Cicero und Caesar und so weiter muss man froh sein, wenn man ein Dutzend Handschriften hat von einem Werk. 5400 Handschriften. Gibt es da unter den Handschriften eben Unterschied, dass da vielleicht ein Abschreibefehler vorliegt? Die Sache ist eindeutig. Der Text ist so. Nun, in Israel damals gab es eine römische Zeitrechnung. Die Römer, die über Israel herrschten, zählten ab Mitternacht. So wie wir heute, ja? Ab Mitternacht. Die Juden zählten die Stunden nur in der hellen Periode. Also, 6 Uhr morgens. Nun, in den synoptischen Evangelien, das sind die, die so viele Parallelen haben, Matthäus, Markus und Lukas, da finden wir die jüdische Zeitrechnung. Dritte Stunde bedeutet also 9 Uhr morgens. Und Johannes benutzt die römische Zeitrechnung, sechste Stunde bedeutet 6 Uhr morgens. Das Problem löst sich also hier, wenn man Sitten und Gebräuche der damaligen Zeit mit berücksichtigt. Und nicht einfach so stur, nur von dem her kommt, man kann doch die Stunden nur ab Mitternacht zählen, ja? Ein nächstes Beispiel. Die Zahl der Sterne. Wie viele Sterne gibt es? Die Bibel sagt, die Sterne sind unzählbar. Jeremia 33, Vers 22. Gott sagt, wenn ihr die Sterne zählen könnt, dann werde ich Israel verwerfen. Unwiederbringlich. Um zu sagen, ich werde Israel nie verwerfen. Denn das hat Gott klar verheißen. Ja, aber die Wissenschaft hat das anders gesehen. Zum Beispiel in der Antike, Ptolemäus, der große Astronom der Antike, der rechnete mit 1056 Sternen. Noch Kepler, unser lieber Kepler, hat mit einem Verzeichnis von 1005 Sternen gearbeitet. Das ist gar noch nicht so lange her, ja? Nun, ich meine, da kann man auch wirklich sagen, die Bibel sagt unzählbar, aber man kann ja jeden Abend wieder mal beginnen, wenn es wolkenfrei ist, 1, 2, 3, 4, 5, es ist doch nicht wahr, dass es unzählbar ist. Aber nun, es ist doch wahr, weil unsere Augen, sogar mit Brille, zu wenig sehen. Aber je besser die Fernrohre wurden, desto deutlicher wurde, es ist absolut unzählbar. Wir werden es nie schaffen, die Sterne zu zählen. All diese aber Milliarden von Sternen und Galaxien. Die Bibel hat recht. Aber wir sind halt beschränkte Menschen. Nächster Punkt. Konnte Mose die fünf Bücher Mose schreiben? Im 19. Jahrhundert, unter dem Einfluss der Aufklärung, dieses aufklärische Denken, das die Bibel ablehnt als Gottes Wort, als Offenbarung Gottes, kam dieses Denken in die Theologie hinein. Besonders in Deutschland. Das Land der Reformation wurde das Land der Bibelkritik. Das Land, das der Welt die Bibel zurückgegeben hatte, im 16. Jahrhundert, hat der Welt im 19. Jahrhundert die Bibel wieder genommen. Eindrücklich. Nun, da hat man gesagt, die fünf Bücher Mose, die können gar nicht von Mose stammen. Denn damals, Mitte 2. Jahrtausend vor Christus, waren die Menschen so primitiv, die konnten ja gar nicht schreiben. Also wie wollte er das schreiben? Nun, die Archäologie hat ein bisschen Fortschritte gemacht und man hat gesehen, die Ägypter konnten schreiben bis ins 3. Jahrtausend vor Christus, in Hieroglyphen. Die Babylonier und Sumer sogar noch vor den Ägyptern. Also lange vor Mose konnte man schon schreiben. Allerdings, das war keine Buchstabenschrift. Hieroglyphenschrift benötigt etwa 600 Zeichen, um einen Text lesen zu können. Das können nur Spezialisten. Die Zeichen, die bezeichnen ganze Wörter, andere bezeichnen Silben und andere einzelne Laute, aber in einem Text sind die immer gemischt. Im Prinzip. Im Akkadischen muss man vielleicht 700, 800 Keilschriftzeichen kennen, um Texte lesen zu können. Jedes Zeichen bezeichnet eine Silbe. Aber nun hat die moderne Archäologie gezeigt, dass man im Raum Sinai, Israel, eine Buchstabenschrift kennt seit der Mitte des 2. Jahrtausends vor Christus. Es gibt solche Buchstabeninschriften im Sinai, in Serabit al-Khadim, kann man dort anschauen. Und dann in Israel, die älteste Inschrift, die man gefunden hat, das ist der Geser Scherben. Den habe ich schon Gruppen, die ich in Israel geführt habe, original vorgestellt im Israel Museum. Und diese Inschrift datiert man auf die Zeit von, muss man datieren auf die Zeit von Mose oder sogar etwas davor. Also genau in dieser Zeit gab es nicht nur einfach die Schrift, sondern sogar die Buchstabenschrift. Mit etwas mehr als 20 Zeichen kann man alles schreiben. Und das hat deutlich gemacht, es ist eben doch so, dass Mose die fünf Bücher Mose schreiben konnte. Ein nächster Punkt. Hat es Belsazar gegeben, diesen letzten König von Babylon, vor der persischen Eroberung, der dann auch eine Party feierte. Man hat gesagt im 19. Jahrhundert, außerhalb der Bibel gibt es in Schriften, die unabhängig sind von der Bibel, keinen einzigen Hinweis, dass es einen Belsazar gegeben hat. Nicht mal die antiken Geschichtsschreiber der alten Griechen kannten etwas von einem Belsazar. Das ist ein reines Märchengeschichtchen. Und nicht lange danach, man hat gegraben im Zweistromland, kamen originale Tafeln aus dem 6. Jahrhundert ans Licht. Und da wird Belsazar als König von Babylon erwähnt. Und noch mehr, man hat auch realisiert, der war von seinem Vater Nabonid eingesetzt als stellvertretender König in Babylon, während er in die Wüste ging. War nicht so ein engagierter Politiker. Und jetzt verstehen wir plötzlich, Daniel musste doch die Schrift an der Wand deuten. Am Schluss der Party. Und dann sagt Belsazar, wenn du diese Schrift deuten kannst, sollst du der Dritte werden im Königreich. Da denkt man doch, also wenn schon der Zweite, aber warum der Dritte? Ja, jetzt wissen wir es, weil Papa Nabonid war der Erste, Belsazar der Zweite, da blieb nur noch der dritte Platz. Und gerade dieses Detail zeigt, dass Daniel 5 von jemandem geschrieben worden ist, der kannte die Situation im 6. Jahrhundert vor Christus in Babylon ganz genau, während die griechischen Geschichtsschreiber kurz nachher kannten Belsazar schon nicht mehr. Das ist also, er hat das Ganze auf den Kopf gedreht, um zu zeigen, das Buch Daniel muss authentisch aus dem 6. Jahrhundert sein. Und so könnte man weiterfahren. Hat es die Hethiter gegeben? Früher hat man gesagt, nein, wir haben keinen Hinweis. Und dann hat man gegraben und gegraben und plötzlich hat man sie gefunden. Und nun möchte ich noch abschließend ein Beispiel zeigen. Das ist der zweitletzte Punkt hier in diesem Kapitel 5. Die Zahlen, die Jahreszahlen der Könige von Juda und Israel im Buch der Könige. Diese Zahlen stehen zueinander im Widerspruch. Wenn man da eine Chronologie erreichen will, passt es nicht zusammen. Und diese Zahlen stehen zusätzlich noch im Widerspruch zu den Königslisten der alten Assyrer. Und die sind sehr, sehr genau überliefert, seit etwa dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und dann die ganze weitere Zeit der Könige von Israel und Juda. Praktisch jedes Jahr ist da dokumentiert. Passt auch nicht zu dieser Liste. Ja. Und jetzt, was soll man da machen? Das Problem wusste man schon in vorchristlicher Zeit. Die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta, hat diese Zahlen versucht zu korrigieren. Anzupassen. Im Judentum war das nämlich so, den Grundtext, den Hebräischen, den hat man ganz strikt so weitergegeben, wie er ist, auch wenn man ein Problem hatte. Aber in der Übersetzung war man sehr frei, da konnte man so Anpassungen machen. Nun ist es so, diese Zahlen von Juda, Südreich, passt nicht zu Israel, Nordreich, im Buch der Könige. Das Ganze passt nicht zur assyrischen Königsliste und es passt auch nicht zu der Korrektur in der Septuaginta. Und man hat schon in der Antike, zum Beispiel Hieronymus, der die lateinische Bibel übersetzt hat um 400 nach Christus, hat gesagt, man muss sich gar nicht Mühe geben, dieses Problem zu lösen, das findet sowieso niemand raus. Aber die glaubten trotzdem an die göttliche Inspiration der Bibel. Sie wussten einfach nicht, wie man das Problem löst. Und dann hat es einer gelöst, vor ein paar Jahren. Edwin Thiele, ich habe das hier angegeben, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, Grand Rapids, Michigan, 1994. Und zwar hat er realisiert, es gibt unterschiedliche Zählweisen im Nordreich und im Südreich. Im Nahen Osten gab es nämlich Völker, die haben so gezählt. Ein König kam an die Macht, das war das Jahr der Thronbesteigung. Das nächste Jahr war Jahr 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Und andere haben gezählt ab der Thronbesteigung 1, 2, 3, 4. Dann die Jahre wurden auch unterschiedlich gezählt. Es gab Zählungen ab der Tag-Nacht-Gleiche im Frühjahr, Jahresbeginn. Es gab Zählungen ab der Tag-Nacht-Gleiche im Herbst. Und nun hatte das so eingesetzt und stellt plötzlich fest, jetzt klappt es zueinander. Nord- und Südreich. Und, tolle Sache, überrascht jeden Mathematiker, das Ganze klappt jetzt mit der assyrischen Königsliste. Also praktisch alle Zahlen hat er lösen können. Und da wird man noch so gefühlsmäßig, würde man sagen, das Problem löst man nicht, oder? Und es ist alles so schön, so toll in dieser Art toll zueinander in Harmonie gekommen. Nun möchte ich sagen, das ist natürlich auch nebenbei noch ein schöner Beweis, wie genau die Juden abgeschrieben haben. Die haben also bereits in alttestamentlicher Zeit die Zahlen so stur abgeschrieben, obwohl sie wussten, sie passen so nicht. Und trotzdem haben sie sich im Grundtext nicht verändert. Ja, also, so sehen wir, das war meine Erfahrung in den vergangenen 33 Jahren, wo es Probleme gab, ein Problem um das andere wurde gelöst. Und es ist ja so, wir können nicht alles in der Bibel nachvollziehen, weil wir beschränkte Menschen sind. Aber ich kann so viel nachvollziehen, dass ich sehe, die Bibel ist kein menschliches Buch. Sie ist Gottes Wort. Sie führt mich hin zu dem Herrn Jesus Christus, zu seinem Opfer am Kreuz, das mir Frieden mit Gott gebracht hat. Und er, der Herr Jesus, führt mich zum Alten und zum Neuen Testament, sodass ich hier voll vertrauen kann, die Bibel ist Gottes Wort und wenn ich Probleme habe und etwas nicht verstehe, dann kann ich warten. Das ist immer so, hier ist eine tolle Erfahrung. Je schlimmer das Problem, desto schöner dann die Lösung, oder? Also da kann man richtig so gespannt sein, was gibt es jetzt denn da wieder mal für eine Lösung, nicht? Und das macht das Bibellesen eigentlich nur noch spannender und schöner. Das wünsche ich jedem hier.